Hart gecheckt. Der UVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. News, Analysen und spannende Hintergründe präsentieren euch Thomas Neumeier und Hans-Jürgen Ziegler.
Aus und vorbei, die Star Wars Rosenheim haben den Klassenerhalt in der DL2 geschafft und sind nun in der Sommerpause. Damit, liebe Eishockey-Freunde, ein herzliches Willkommen bei Hart gecheckt, dem UVB Star Wars Podcast. Es ist die 29. Folge, aufgezeichnet am 19. März 2024. Mein Name ist Thomas Neumeier von der UVB Sportredaktion. An meiner Seite erneut Marinus Obermeier, unser UVB Sportvolontär. Servus Marinus.
Servus Thomas.
Wir schauen in dieser Folge zurück auf die spannende Playdown-Serie gegen die Bietigheim Steelers und natürlich auf die gesamte Saison des Aufsteigers aus Rosenheim in der DL2. Und da passt es natürlich ganz gut, dass wir den Kapitän zu Gast haben. Servus, Dominik Daxelberger.
Servus.
Dominik, du warst ja schon bei uns Gast im Podcast, deswegen ersparen wir da das ganze Prozedere mit der Vorstellung und den Starting Six. Und wir steigen gleich einmal ein, gehen in die Vollen. In unserem ersten Drittel gehen wir zur Playdown-Serie gegen Bietigheim. Deine Kollegen haben im Vorfeld bei uns im Podcast immer wieder mal bezüglich Playdowns die Worte Krieg und Gemetzel und so weiter erwähnt. Wie war es denn nun wirklich?
Ja, ich glaube, man hat schon gemerkt, dass Bietigheim ein bisschen den Vorteil gehabt hat, sich einfach seit Wochen darauf vorzubereiten. Man hat auch gemerkt, wie aggressiv sie die Spiele rausgekommen sind. Ich darf vielleicht sogar am Ende sagen, vielleicht ein bisschen zu aggressiv, wenn man die in eine Spieldauer an Strafen sieht. Mhm. Klar, im Heimspiel im ersten hat uns das, glaube ich, gleich extrem geholfen mit dem 1-0 gleich. Weil das ist auch nicht so einfach, dann nach 8-9 Tagen dann zu Hause den Druck zu wissen, du musst Spiel 1 eigentlich ziehen, weil ansonsten bist du ganz schnell in einer normalen Serie und der Vorteil für die zwei Spiele war weg. Und, aber jedoch mal sagen, das Heimspiel Bietigheim sehr, sehr gut gespielt, körperlich, diszipliniert, taktisch und so weiter. Man muss ja ehrlich sagen, klar, wir hätten das Spiel vielleicht ziehen können, wenn wir das erste Tor schießen. Aber es war, glaube ich, ein verdienter Sieg für Bietigheim am Ende. Und dann das dritte Spiel daheim, hat man halt schon gemerkt, mit dem McDonald fällt dann eigentlich einer der wichtigste Verteidiger. Ja. Dann ist einer der Doremos noch ausgefallen hinten raus. Und dann wird es halt schon auch schwer, wenn du etwas mit drei reinspulst und dann einen deine mit zwei besten Leute ja, verlierst. Ja, und ich glaube, Jari hat ein bisschen die Karte auf 4 reingesetzt. Auch mit den Wechseln mit Reed Knight, was im Endeffekt ja ausschlaggebend war. Und deswegen glaube ich, dass wir uns da verdient durchgesetzt haben.
Du hast 2017 ja schon mal Playdowns gespielt. Damals seid ihr abgestiegen. Was war denn anders dieses Jahr, außer natürlich dem Ergebnis?
Ich glaube, der größte Unterschied war halt auch schon mal der Breite im Kader. Man hat ja gemerkt, okay, du hast mal ein, zwei Kranke jetzt gehabt, die hast du auch da herauslassen können, weil du brauchst einfach die Energie. Und klar, der Modus war ein bisschen anders auch. Aber damals war es das so, da hat sich alles so ein bisschen abzeichnet. So, wir haben eigentlich immer so einen Strudel reingekommen und wir haben uns nicht mehr gefangen. Und heuer muss man sagen, die letzten 10 Spiele war eher so, wir haben eher Richtung Playoffs gegangen wie Richtung Playdowns. Und das war halt schon ein bisschen so, dass die positive Energie überwiegt hat. Und, aber nichtsdestotrotz, du musst die Serie gewinnen, weil wenn du in die zweite Runde Playdowns kommst, ganz ehrlich, da kann alles passieren. Und dann hast du vielleicht doch einmal zwei, drei Kranke, ein, zwei Gesperrte und dann stehst du auf einmal da. Und dann läuft es nicht, dann verlierst du ein, zwei Spiele und dann, ganz ehrlich, dann weißt du nicht, was passiert.
Du hast die neue Regelung gerade schon angesprochen. Ihr seid quasi mit zwei Siege oder imaginäre Siege in die Serie reingegangen. Wie leichter spielt es dann oder ist es sehr verführerisch?
Ich glaube, ein bisschen beides. Natürlich war uns klar, okay, im Endeffekt führen wir 2-0. Und es war klar, das erste Heimspiel, wenn wir gleich gewinnen, steht 3-0 in der Serie. Und dann, dass wir once vor die 4 Spiele gewinnen, waren wir uns halt eigentlich schon sehr sicher.
Das erste war quasi Spiel der Spiele, oder?
Ja, das erste war wichtig. Sonst steht es 2-1 und du fährst auswärts. Das war dann das alles in der Reihe offiziell. Mhm. Und dann fahren wir jetzt 2-2 und dann hast du eine normale Serie auf einmal. Und man muss ehrlich sagen, Bietigheim hat einfach anders Hockey gespielt. Die waren physisch bereit, die waren körperlich bereit. Wie gesagt, die haben die Zeit gehabt, sich vorzubereiten. Da haben wir ein bisschen, also ganz ehrlich, jetzt der Modus, ich bin eigentlich kein Fan davon. Ich dachte es persönlich so mal, wie es in der DEL ist, dass der Letzte absteigt, weil du hast 52 Spiele und das finde ich das Fairste, weil wie ich gesagt habe, dann können wir vielleicht einmal Krankheiten und Sperren oder einfach mal eine Phase von 1, 2, 3 Wochen, wo es einfach nicht läuft, weil dann ist aber die ganze Saison in Gefahr. Und klar, ich verstehe ja, das heißt ja, die Vereine haben nur mit ein paar Heimspiele und so weiter, aber ich sage jetzt entweder lieber ein paar Heimspiele oder halt doch dann jemanden absteigen lassen, der eigentlich damit nichts zu tun gehabt hat das ganze Jahr. Also ich finde, das müsste ich jetzt schon mal Gedanken machen über den ganzen Modus.
Weil der Letzte ist eigentlich noch nie abgestiegen jetzt in der DL2.
Ja, man merkt halt einfach, die können sich vorbereiten und dann trainierst du halt darauf hin. Du scheißt im Endeffekt auf die Punkte in der regulären Saison, so bleibt es auch hört. Ja. Aber du weißt, ey, du hast keine Chance mehr nach vorne, dann bereitest du dich halt vor, körperlich, physisch, taktisch und so weiter. Und die anderen Mannschaften, die vielleicht bis zum Ende um die Plätze kämpfen, ist dann einfach auf körperlich einfach andere Belastung nochmal dann. Und dann kommt die Enttäuschung und so, okay, du hast es doch nicht geschafft. Und dann musst du dich aber fokussieren, okay, jetzt play down. Und das ist einfach gar nicht so einfach.
In zwei Spielen gab es ja recht frühe große Strafen für Bietigheim. Im ersten Heimspiel gleich nach einer Minute, glaube ich, oder nach eineinhalb. Dann auch in Bietigheim die 5+ Spieldauer. Ist so das die Härte, die man erwarten konnte, die Playdowns, oder war das dann schon eins drüber noch?
Also es war schon was, mit dem wir eigentlich gerechnet haben, dass das Bietigheim auf die Weise rauskommt, um einfach ein kleines Zeichen zu setzen, sich Hand da und so weiter. Nichtsdestotrotz war es wahrscheinlich für Erna heute auch schon ein bisschen eine Schwächung dann. Klar, du fängst da haben gleich mit 5 Minuten Überzahl an. Wir schießen das erste Tor, wo halt schon extrem wichtig war, einfach ein bisschen in den Flow zu kommen wieder. Und im Heimspiel, haben sie es dann runtergekillt. Es hat dann wahrscheinlich dann sogar einen Push gegeben, die 5 Minuten zum Überstehen. Wie gesagt, das ist immer so ein Ding, schießt du ein Tor, ist gut für die Mannschaft, schießt du derzeit kein Tor, pusht sozusagen die Mannschaft, die es killt hat. Aber das war auf jeden Fall was, auf das wir uns eingestellt haben oder auf das wir bereit waren. Aber ja, die haben es körperlich gut gemacht.
Es ist also ein schmaler Grat. Ich habe mir dann manchmal auch bei den Spielen gedacht, Mensch, wann halten sie jetzt einmal körperlich so dagegen? Aber ich glaube natürlich, das Ziel ist immer, von der Strafbank auch weg zu bleiben.
Ja, ich glaube, da kommen wir jetzt unsere Special Teams zurück. War auf jeden Fall für uns ein Ziel, keine Strafen zu nehmen. Erstens war unser PK das ganze Jahr nicht so rosig. Und zweitens hat Ding einfach Bietigheimer ein gefährliches Powerplay. Wo in beiden Überzahl zwei gefährliche Shooter gehabt haben. Und ja, das war auf jeden Fall ein Ding. Aber ich sag mal vom Grundsatz her, wir waren ja einfach auch jetzt nicht so eine Mannschaft ausgelegt aufs körperliche Spiel. Das ist wahrscheinlich auch, wenn man zum Beispiel die Serie Selb und Dresden sieht, wahrscheinlich auch nochmal was anderes. Ja. Das ist eine Mannschaft, halt, wo körperlich einfach stärker ist. Und das ist es, was ich das ganze Jahr schon gesagt habe, dass unsere Mannschaft eigentlich für Playdowns geil ausgelegt ist. Ja. Und deswegen bin ich einfach froh, dass wir das so schnell wie möglich einfach beendet haben.
Gibt es denn dann so den Punkt, oder wo war denn so der Punkt gewesen, wo man dann sagt, Mensch, jetzt müssen wir körperlich auch nochmal ganz anders, Rogi, Entschuldigung, das Wort, scheißegal, wie viel Strafen das wir jetzt kriegen.
Ja, klar, sowas hast du immer sozusagen halt dann ein, die Playoffs oder Playdowns, wenn du wirklich mal so ein Spiel wie in Bietigheim dann 3-0, 4-0 hinten bist, die letzten 5-6 Minuten, möchtest du nur mehr ein Zeichen setzen. Aber nichtsdestotrotz musst du halt auch ein bisschen clever sein, okay, gut, du möchtest keine Sperren mitnehmen und so weiter. Aber halt so kleine Zeichen, nochmal, dass man körperlich da ist. Und wichtig ist halt immer am Anfang die Spur, dass du einfach deinen Körper fertig fährst, damit die anderen wissen, okay, die Jungs, die sind voll da. Und es ist einfach kräftezehrend, das muss nicht immer der harte Check sein, aber wenn du einfach deine Checks fertig fährst, wenn du nah am Mann bist, das nimmt dir einfach so viel Kraft aus gegnerischer Mannschaft. Wenn du immer den Kontakt hast, du musst wieder wirklich voll antreten. Die Verteidiger kriegen immer Druck im Fortschritt, im Gust, die haben uns mit 5-6 Verteidiger gespielt die ganze Zeit. Und das war schon ein bisschen Ziel, wir wollten unsere Scheiben tief bringen, unseren Körper finden und so einfach denen ein bisschen die Kraft nehmen. Und ich glaube, im letzten Spiel ist dann die Kraft auch ein bisschen ausgegangen.
Wir haben den Check im ersten Spiel schon angesprochen gegen Custodero. Was macht denn das mit einem Spieler, wenn gleich nach einer Minute so ein Check zu Ende gefahren wird, der letztlich eine große Strafe nach sich zieht? Motiviert das einen oder sagt man dann, okay, die ziehen durch?
Das können wir uns am Spieler darauf vor. Es kann schon sein, dass einer sagt, ja gut, ich brauche das und so, jetzt bin ich voll da. Aber es gibt halt auch Spieler, die sich da ein bisschen so einschüchtern lassen und halt lieber zurückziehen und so, ja, immer schauen, kommt der nicht da, muss ich ausweichen. Aber ich glaube, der Chris hat es gut genommen und hat ein gutes Heimspiel gemacht im ersten Spiel. Ja, ein bisschen eine blutige Nase gehabt, aber ja, vielleicht hat es ihn auch richtig aufgeweckt.
Wenn er weiter damit gut spielt. Sind wir bei so Schlüsselmomente. Ja? Das ist natürlich im letzten Spiel oder im dritten Spiel, ihr wart 3-1 hinten, dann auf einmal wart es 1-1 vorne, dann hat es 3 Gegentore kassiert, dann kommt die Drittelpause. Dominik, verrat uns, was war da in der Kabine los?
Ja, ich sag, wir haben eigentlich richtig gut angefangen daheim. Haben wir früh das 1-0 geschossen und klar, dann haben wir ein unglückliches 1-1 gekriegt, wo der Pöppi wahrscheinlich gerne noch mehr haben, da den Schuss. Ja. Aber nichtsdestotrotz, dann hast du eine Unterzahl Gegentor, wo es wirklich sagt, gut, das haben sie gut ausgespielt. Abgefälschte Scheibe, dann statt 3-1. Und dann war es schon wieder so, ja, jetzt haben wir mal wieder da, wo wir genau nicht hin wollten. Und dann sage ich, die Drittelpause war aber gut. Wir haben gesagt, wir müssen ruhig bleiben. Wir haben uns gesammelt, wir haben über 2-3 Sachen ein bisschen geredet. Und wir haben halt auch gesagt, ja, so wirklich so, how bad you want it today. Und dann, ich glaube, vor alle, die halt letzte Zeit da waren, ist ein bisschen das Moment mit Hannover aufgekommen. Und dann muss ich sagen, ist halt die Halle halt so spielen halt schon auch nochmal ein Unterschied. klar, dann schießt du halt gleich das 3-2 so früher, das hat einfach einen Push gegeben, dann sprühst du halt das ganze Drittel auf die Kurve zu und das muss ich halt sagen, das ist halt schon einfach für eine gegnerische Mannschaft der hart, dann in Rosen haben wir so einen langen zweiten Wechsel, einen zweiten Drittel für die Auswärtsmannschaft und du musst erstmal wieder die Scheibe rausbringen und man hat schon gemerkt, wir sind müder und müder geworden und wir haben immer mehr Druck aufgebaut und dann schießt halt nochmal zwei Tore und dann führst 4-3. Aber nichtsdestotrotz, mal im letzten Drittel hat man schon gemerkt, halt einfach, dass jeder so ein bisschen nervös war. Keiner wollte dann wirklich nur so richtig nach vorn gehen und einfach das fünfte Tor schießen, wo wahrscheinlich die Voreinstellung gewesen war. Und dann muss ich sagen, war es halt bis zum Ende einfach offenes Spiel.
Einer, der auch im letzten Spiel dann letztendlich nochmal seine Qualität bewiesen hat, war Norman Hauner. Er hat das wichtige 3-3 geschossen, das letztendlich wahrscheinlich so der Knackpunkt der Finale war für Bietigheim. Er hat in den drei Spielen in den Playoffs insgesamt 4 Tore geschossen. Natürlich den Hattrick im ersten Spiel. Letztes Jahr in die Playoffs war der MVP, hat Rosenheim sozusagen zum Aufstieg geschossen. Wie schafft der das, dass der so punktgenau da ist, wenn man ihn braucht?
Das ist eine gute Frage. Ich kann vor allem mal sagen, der Hauni hat ja bei Weitem kein einfaches Jahr gehabt heuer. Und für sie Nebengeräusche da. Klar, das kriegst du als Spieler auch alles mit irgendwann. Aber dann ist halt einfach irgendwo so der Punkt gekommen, wo ich sage, okay, gut, jetzt es gibt nur auf mich konzentrieren. Und ich glaube, ich wollte es einfach euch nochmal beweisen, wie wichtig er sei. Und dann hat er einfach zu seiner Form gefunden. Und man war, als wenn der Hauni einfach Vertrauen hat in sich selber, Selbstvertrauen hat, die Scheibe schießt, der hat einen richtig guten Schuss, der platziert ist, der hart ist. Und man muss halt schon sagen, der Hauni hat eigentlich immer auch schon die Jahre davor einfach zu den Playoffs geliefert. Wieso ist eine gute Frage, aber es gibt so Spieler, die einfach nochmal einen Tick draufsetzen können. Aber ich glaube auch die ganze Reihe, ob es davor mit Lucky und mit dem Stretchy war oder mit dem Stretchy und mit dem Chris am Ende, die hat einfach hinten raus produziert und das war extrem wichtig für uns. Und auch unsere Powerplays hinten raus ein bisschen stärker waren dann, was einfach wichtig ist dann in so Serien, weil ohne Special Teams kannst du einfach so Spiele dann nicht gewinnen. Aber vom Hauni muss ich sagen, ja, Respekt, wie der sich zurückkämpft hat.
Ja, du hast das Powerplay schon angesprochen, auch einer, der dann im letzten Spiel auch mit dafür verantwortlich war, war Reed Duke. Thomas, du hattest ja oft eine andere Meinung über ihn. Am Ende ist aber nochmal ganz schön heiß gelaufen, oder?
Ja, total. Ich meine, das war natürlich ein ganz entscheidender Spieler und es war ein kluger Schachzug. Im Endeffekt war es ja immer so ein bisschen, was uns ein wenig genervt hat, so diese Körpersprache auf dem Eis und manchmal diese Teilnahmslosigkeit, dass er ein ganz hervorragender Spieler ist, von der individuellen Qualität, das hat er oft genug bewiesen, aber es waren dann auch so, Dominik, du hast vorher gerade gesagt, das Thema Nebengeräusche, ja, und das war es, was uns ein bisschen genervt hat und diesmal war es ein ganz anderer, der hat sich in Schüsse geschmissen, der hat einmal den Puck rausverteidigt aus dem Drittel mit ganz langer Schläger und was auch, hat sich richtig über Tore vor die Mitspieler gefreut, beim Thomas Pöpperle beim 1-1 als erste hingefahren und hat ihn aufgemuntert. Das waren so Sachen, die man unter der Saison gar nicht so oft gesehen hat von ihm und ja, der Spieler in der Form und mit der Mentalität liebend gerne, aber das war halt leider unter der Saison manchmal anders. Aber wenn es im letzten Spiel und entscheidenden Spiel so ist, dann nehmen wir das natürlich gern.
Ja, bleiben wir nochmal bei den Special Teams, das schon angesprochen, die waren besser am Ende. Ihr habt auch wichtige Tore geschossen, gleich das erste Tor im ersten Spiel hast du schon angesprochen. Auch jetzt im letzten Spiel gleich 2 Powerplay-Tore. Was war denn genau anders im Vergleich zur Hauptrunde?
Im Endeffekt anders war nichts. Das ist eigentlich das Komische immer. Klar,
das Neiganger sind.
Ja, ich sag, das ist einfach mal so, spürst du mit Selbstvertrauen, traust du die Schüsse nicht mehr oder wartest du einfach auf den Pass zu früh. Ich glaube, am Anfang war es einfach weiter ein bisschen zu verspielt, zu statisch, ein bisschen zu wenig Bewegung. Klar, man redet immer über Screen und so weiter. Ich sag, es hängen aber viele Faktoren zusammen dann. Aber im Endeffekt, du hast halt einfach deine Spieler, wo du warst, okay, die haben fürs Powerplay halt hauptverantwortlich oder der eine macht das Spiel, der andere ist einfach der, wo eine reinhauen soll. Und wenn halt die ein, zwei Spieler halt dann einmal ein bisschen Ladehemmung haben, dann leidet es halt darunter. Aber ich glaube, hinten raus war es einfach wichtig und durch die ganze Saison kann man darüber reden, dass die Special Teams nicht gut genug waren. Und von dem her muss man eh sagen, eigentlich Respekt, wie wir einfach punktet haben mit 5 gegen 5. Das hat gesorgt, eigentlich, dass wir einfach als Mannschaft gut verteidigt haben und auch uns aufgeopfert haben und auch viele Tore geschossen haben. Aber ich sag, mit ein bisschen besseren Special Teams war es wahrscheinlich in die Playoffs drin gewesen.
Mindestens wahrscheinlich.
Ja, auf alle Fälle. Dominik, ganz ehrlich, welcher Druck ist denn jetzt größer? Der Druck, den du letztes Jahr mitgemacht hast, als des Aufsteigen-Müssens, oder der Druck heuer vom Abstieg verhindern?
Also definitiv Abstieg verhindern. Ich sage jetzt, es hört sich ein bisschen komisch an, aber klar, letztes Jahr am Ende jeder gesagt, okay, wir mussten aufsteigen oder wir müssen. Aber das hat sich letztes Jahr einfach nicht so angefühlt. Wir haben letztes Jahr gewusst, wir haben unglaubliche Konkurrenz gehabt mit Weiden und Hannover, sagen wir mal, jetzt an der Spitze gesehen. Und da haben wir uns ein bisschen so einen Rausch gespielt und einfach uns gesteigert von Spiel zu Spiel, von Serie zu Serie. Und heuer war halt schon so, du warst einfach schon so kribbelig in den 9-10 Tagen, bevor es losgegangen ist. Und ich muss auch sagen, auch die Tage vor die Spiele, ich habe ganz schlecht geschlafen, das wo ich normal nicht habe. Und auch so ein bisschen einen komischen Morgen schon immer gehabt. Und ja, vor allem auch vom letzten Heimspiel her, wir haben uns gewusst, okay, wir müssen, oder was wir müssen, hört sich immer so blöd an, aber wir wollten unbedingt die Serie doch einmal zu machen, damit einfach eine Ruhe ist und nicht einfach nochmal Hoffnung aufkommt. Und deswegen muss ich sagen, Playdowns ist einfach was, was du nicht spielen willst. Jeder freut sich einfach Ende heraus, Playoffs zu spielen, wo sagt, alles ist irgendwie ein bisschen Bonus und die geilste Zeit. Und im Endeffekt, dann schaffst du das nicht, dann spielst du auf einmal ums Überleben. Und das ist halt einfach auf jeden Fall nicht schön.
Man kann verlieren und hat nichts zum Gewinnen.
So ist es.
Dann gehen wir ins zweite Drittel, Dominik. Da sprechen wir über die Saison der Star Wars. Was waren für dich das Highlight und was war der Tiefpunkt?
Boah, also wirklich das Highlight, weiß ich gar nicht, ob wir wirklich das Highlight gehabt haben. Weißt du, wenn du nicht wirklich erfolgreich warst das ganze Jahr, jetzt nicht das, was wir uns vorgestellt haben, wahrscheinlich das erste Highlight war wahrscheinlich gleich das erste Heimspiel gegen Kassel daheim, wo man halt irgendwie so ein bisschen gesagt hat, okay, man kann in der Liga mithalten. Und das war halt für uns auch gleich mal so ein bisschen Ding, okay, unser Ziel, was wir uns gesteckt haben, ist schon realistisch. Klar, Tiefpunkt war auf jeden Fall das Wochenende Land zu Ravensburg. Ich muss sagen, da war ich einmal kurz wirklich, ja, ich habe keine Ahnung gehabt, wie die Jungs wieder aufbauen, ich habe keine Ahnung gehabt, wie wir aus dem Loch rauskommen. Und dann haben wir wirklich uns einmal eine Stunde zusammengeguckt. Das ist ja nicht, dass wir das erste Mal gemacht haben, aber sagt also mal wirklich auch von ein paar Leuten was gekommen, die halt sonst eher immer zurückgehalten haben. Und es ist einmal ehrlich die Meinung gesagt worden. Und dann muss ich sagen, wie die Mannschaft sich dann aufkraft hat, gleich 3 Tage später, glaube ich, in Krefeld, und dann einfach so eine kleine Serie gestartet, war das wahrscheinlich im Endeffekt das Highlight, einfach wie man sich aus dem Loch rausgearbeitet hat. Aber nichtsdestotrotz, ja, sag, wir haben unser Ziel eigentlich nicht erreicht mit Pre-Playoff oder Playoff, aber ich sage, das Mindestziel mit Klasse halten haben wir irgendwo dann super geschafft.
Marinus, du hast die Saison natürlich auch sehr viel begleitet. Was war für dich so up and down?
Ja, natürlich die angesprochenen Momente von Daxl auch, aber für mich als Highlight bleibt auch so ein bisschen in Erinnerung das Heimspiel gegen Krimmitschau, als man diesen 4-1 Rückstand oder 4-1 Rückstand damals gedreht hat und gewonnen hat. Das war ein Spiel, das mir in Erinnerung geblieben ist auf jeden Fall. Als Tiefpunkt natürlich auch das Wochenende Landshut Ravensburg. Ich glaube, da können wir uns alle drauf einigen. Aber hat man ja noch gut rumgedreht, den Spieß. Thomas, wie schaut es denn bei dir aus?
Ich setze als Tiefpunkt gleich 4 Spiele, und zwar die Derbys gegen Landshut, weil das, glaube ich, natürlich für jeden Rosenheimer nicht unwichtig gewesen war, dass man zumindest den einen oder anderen Punkt holt. Mein persönliches Highlight war das Heimspiel gegen Regensburg, nicht nur wegen Oskar Autio, der da hervorragend gefangen hat, und ich glaube, das war das einzige zu null, was Rosenheim in der ganzen Saison gehabt hat, aber diese ganze Stimmung rundherum und natürlich der Besuch von Mike Glemser, das dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt hat. Also da die Strömung rund um das Spiel und dann auch noch ein Sieg gegen einen Favoriten mit einem 2-0, das war gigantisch und mit Sicherheit für mich das Erlebnis der Saison, ganz ehrlich. Am Ende sind es 73 Punkte geworden, Dominik. Lügt die Tabelle oder wie viele Punkte habt ihr denn hergeschenkt?
Am Ende liegt die Tabelle eigentlich nie. Das ist das, was am Ende passiert ist. Klar, hergeschenkt haben wir genügend Punkte, nur ich muss sagen, das hat jede Mannschaft ja. Aber du hast immer Phasen, das ist so, wo du sagst, du verlierst einmal ein Spiel, sagst, musst du gewinnen. Aber genauso hast du halt mal 2-3 Spiele, wo du sagst, gut, das hättest genauso verlieren können, dann punktest halt dann. Aber das Wichtige ist halt einfach immer, dass du die engen Spiele dann gewinnst. Ich sag mal so, du wirst immer mal in einer Saison ein Spiel haben, wo du, keine Ahnung, 5-0, 5-1, 6-1 verlierst. Sag, da wärst dann gut da. Du hast nichts verschenkt, du hast aber keine Chance gehabt in dem Tag. Aber wenn du halt ein Spiel hast, wo du vielleicht einmal 3-2 vorn bist, nur 5 Minuten Verschluss, und dann verlierst du das Spiel noch oder verlierst du Overtime, das sind auch Punkte, wo da weh werden. Und da gehe ich speziell in ein Spiel in Bietigheim, wo wir, glaube ich, bis zum Minutenverschluss 3-2 vorn waren, kriegen den Ausgleich für den Overtime. Dann, ja, das sind halt Spiele, wo da einfach weh werden. Und da waren wir gegen Dresden 4-0 geführt. Ja. Da waren wir halt ein bisschen naiv auch noch in der Zeit. Aber ich sag, wir haben einfach so zwei Löcher gehabt das Jahr. Eins war so vor der Novemberpause, wo wir einfach, ich glaube, 4-5 Spiele in Folge verloren haben. Wo ich sage, gut, die Phase hast du mal von 3-5 Spielen in der Liga. Die Liga ist so ausgeglichen gewesen. Aber für mich das Hauptproblem war halt die Weihnachtszeit. Ich glaube, da haben wir 2 Punkte von 120 geholt. Und das sind für mich einfach die Zeiten, wo du die Playoff-Plätze holst. Da positionierst du die dann so viele Spiele, da geht es an die Substanz, da werden die Mannschaften müde. Und da, wenn du halt nicht punktest, wo es auch bei uns mehrere Gründe gehabt hat, wo auch irgendwo verständlich ist, dass da eine Klaffer ist. Aber das war halt einfach zu wenig am Ende.
Ja, jeder hebt immer dieses Niveau der Liga hervor. Wie hast du das denn empfunden? War es denn so viel besser als früher?
Ich darf gar nicht sagen, dass die Liga so viel besser war. Ich sage, die Liga ist auf jeden Fall ausgeglichener und die Liga ist auf jeden Fall taktisch besser geworden. Die Mannschaften spielen viel defensiver, wie es früher war. Und ich sage halt, es ist auf jeden Fall schneller geworden. Also läuferisch ist es besser geworden, die Jungs sind einfach fitter, das Spiel hat sich weiterentwickelt. Aber ob es von der Qualität, du hast damals halt auch also überragende Einzelspieler gehabt, die du, wenn du nicht dort warst, die haben die Dinger reingehauen. Das hast du immer noch. Also total gar nicht sagen, ob es so viel besser geworden ist. Klar, mit der Ü- und U-Regel, da gibt es da viele Spieler, die von oben runter drucken und Qualität haben. Nichtsdestotrotz hast du halt relativ viele junge Spieler in der Liga jetzt, die wo halt auch irgendwo noch ein bisschen fehleranfälliger sind. Und das merkst du halt schon irgendwo so ein bisschen am Mix. Aber im Großen und Ganzen, da ich sage, dass auf jeden Fall athletischer schneller geworden ist, taktisch besser. Aber ob es wirklich von der Qualität und der Spitze besser ist, bin ich mir gar nicht so sicher.
Was so ein bisschen auffällt, ist, dass die Trainer, ich finde, die Trainerqualität ist brutal. Und es wird ja unterm Spiel oft die Taktik einmal ein bisschen verändert. Du bist selber, hast selber einen Trainerschein. Wie fordert das ein Spieler, wenn da der Gegner umstellt, du musst dich dann wieder umstellen? Wie ist man da als Spieler gefordert?
Ja, man merkt es halt schon, was hat sich ja die ganze Technik weiterentwickelt. Mittlerweile hat jeder iPad auf der Bande und kann nochmal schauen, die Shifts durch und die Spielzüge und keine Ahnung. Jeder hat mittlerweile einen zweiten wirklichen Profi-Crew-Trainer, was ja früher auch nicht Standard war. Und so sieht man einfach viel mehr. Da haben viele noch einen Videocoach oben sitzen, vor allem die Heimspiele, da schneidest du das in die Drittelpausen zusammen und siehst, okay, das funktioniert nicht, das stellen wir um. Aber mein kleines Kerz zum Sport dazu, wir haben im Endeffekt jeden Tag, eigentlich immer vormittags vor dem Training, so Meetings, wo wir unsere Videos aufarbeiten, wo wir taktische Sachen durchgehen. Und dann gibt es ja vor dem Spiel halt 3, 4, 5, 6 verschiedene Ansätze, wie wir spielen wollen, und dann sagt der Jari kurz, okay, wir machen das, und dann weiß jeder Bescheid, aber das ist schon ein bisschen, was ich ein bisschen automatisieren muss während der Saison, was halt einfach so in der Vorbereitung und so ein bisschen einspult, deswegen sage ich ja, ich glaube, für uns war es heuer relativ leicht, weil wir halt viele Spieler gehabt haben vom letzten Jahr und wir eigentlich das gleiche System gespielt haben. Klar, wir haben halt die Nein irgendwo einordnen müssen in das Ding, aber grundsätzlich war das eigentlich für uns eigentlich recht gut umzusetzen.
Du hast den Tiefpunkt einmal angesprochen. Das war das letzte Wochenende im Januar mit den Niederlagen in Landshut und dem 0-8 daheim gegen Ravensburg. Wie habt ihr euch wieder auf Kurs gebracht? Du hast diese berühmte Sitzung angesprochen.
Ja, ich sag, dann 2-3 Spieler haben einfach mal ein bisschen die Wut rauslassen müssen. Und es ist einfach einmal Tacheles kriegen, und das ist einfach peinlich, weil wir auftreten sind. Ich sag mal so, irgendwo großer Spui, also kann mir passieren mit 6, 7, 8-0, wo du einfach nichts auf die Reihe bringst, ist in die Scheibe ist für Ravensburg gekopft, aber dann mit dem Derby davor, also mit dem Derby davor in Landshut, wo du eigentlich auch schon mehr oder weniger chancenlos warst und irgendwo körperlich einfach nicht da warst oder einfach keine Chance gehabt hast. Und dann war halt schon so, dass so nicht weitergekommen und ja, ich habe eigentlich dann klar gesagt gehabt, das fühlt sich für mich genauso an wie damals. Und wenn wir uns jetzt nicht zusammenreißen, dann kommen wir in einen Strudel runter und dann wird das einfach alles andere als spaßig. Und dann, ja, aber früher so, ja, früher haben gar nicht gewusst wirklich, was heißt Playdown, und früher haben wir nie Playdowns gespielt, die woher da waren. Und ich habe eigentlich mal ein bisschen so klar gemacht, was das dann ist, dass es das kein Spaß ist, dass das hat nichts mit Playoffs zu tun, dass es einfach Krieg, dass ekelhaft ist, dass auf die Nerven geht, dass du körperlich am Ende bist, obwohl du eigentlich nicht mehr so viele Spiele gehabt hast. Und so war es ja irgendwo jetzt auch wieder. Und deswegen bin ich einfach froh, dass wir da die Kurve gekriegt haben. Und klar, der 11. Platz war halt schon ein Vorteil irgendwo auch. Aber es war auf jeden Fall spitz auf Knopf, dass wir da in einen Strudel reinkommen.
Aber es war jetzt nicht so, dass man da alles versammelt sieht, dann kommt von oben jemand rein, dann gibt es einen riesen Anschiss und wird die ganze Mannschaft rund gemacht, sondern es war einfach alles einmal kurz ausgekotzt und die Sinnen wieder geschärft, dass das wieder hochkonzentriert weitergeht, oder?
Gut, erst haben wir uns als Mannschaft da zusammengeguckt und haben Ding, dann ist auch noch von der Vorstandschaft jemand gekommen, klar, Trainer haben gekommen, die haben uns auch nochmal klar gemacht, dass das einfach mehr oder weniger Arbeitsverlängerung war. Haben wir uns auch das eine oder andere anhören dürfen, aber auch zu Recht. Und dann war halt einfach so, am nächsten Morgen haben wir uns nochmal hingeguckt und haben einfach mal in Ruhe dann drüber nochmal geredet, jeder der Nacht drüber geschlafen und einfach mal wirklich klar gemacht, okay, es geht ja nicht nur los auf dem Eis, es geht ja so die ganze Woche, oh, wie bereitest du dich vor, wie haben deine Krafttrainings, wie haben deine Eistrainings, wie bist du mental wieder bereit? Und klar, da war auch so eine Phase, wo einfach früh krank waren, wo, das ist auf jeden Fall ein Problem, ich sag, du kämpfst halt krank, du spielst krank, dann haut es dich komplett zusammen. So, dann hast du einen Tag frei, dann fahrst du vielleicht nur irgendwo 8 Stunden auswärts, kommst dann noch drauf, schlafst die ganze Nacht wieder nieder und da hast du halt einfach ein paar Spieler gehabt, die sie einfach dann ja wirklich nicht mehr fangen haben können. Und ich glaube, da war halt schon so ein bisschen ein Problem, dass der Kader vielleicht zu dem Zeitpunkt auch nicht so breit aufgestellt war, wie er jetzt am Ende war. Mhm. Ich sage, da tust du dann leicht, wenn du sagst, okay, gut, die 2-3 Spieler sind krank, okay, ihr bleibt daheim und die 2-3 spielen dann. Das ist halt schon, wo ich sage, mittlerweile in einem Profigeschäft, in der Liga, tust du halt auf jeden Fall leichter dann. Mhm.
So eine Leistungssteigerung nach so einem bitteren Wochenende ist ja dann trotzdem nicht selbstverständlich. Ihr wart in den letzten 10 Hauptrundenspiele die beste Mannschaft der Liga, was eigentlich kein Mensch erwartet hätte nach diesem Wochenende. Wie schafft man das denn dann wirklich? Ist das so ein Flow, in dem man reinkommt oder wie kann man das beschreiben?
Ja, ist eine gute Frage. Ich glaube, nach dem Wochenende hat es übrigens geheißen, so ja, der zweite Play-Down-Mannschaft ist gefunden, Rosenheim, Abstiegsding Nummer 2 nach Bietigheim und so weiter. Und das war halt schon, was uns ein bisschen motiviert hat. Und ich glaube, wir wollten halt einfach eine Reaktion zeigen und war, ich glaube, es war am Ende war es gut. Erst war halt dann schon okay, gut, jetzt musst du am Dienstag nach Krefeld fahren, du bist eh so geschwächt und Ding und dann fährst du 10 Stunden auf. Aber im Endeffekt war das gleich gut, dass wir gleich weitergemacht haben, wir haben gleich die Chance gehabt und dann haben wir halt mit Krefeld eine Mannschaft gehabt, die uns heuer schon ein bisschen gelingen ist, muss man auch sagen. Also ja. Krefeld hat uns einfach gelingen. Ich kann nicht sagen, warum, weil die von den Namen her ja eigentlich eine Top-Mannschaft haben. Aber die Spielweise hat uns einfach gut und dann kommst du da auf für den Fürst noch im ersten Drittel und haben wir ein bisschen Blut gelegt da. Und dann muss ich sagen, nach dem Spiel hat es schon ein bisschen so entwickelt, einfach so, ja, so ein bisschen ein Kampf ums Überleben. Sag, Tommy, du hast vorher das Spiel mit Regensburg angesprochen, das war ja für uns schon wie ein Playoff-Spiel. Also was wir da für einen Einsatz gesorgt haben, für Bereitschaft, für Leidenschaft. Und dann hat es einfach alles ein bisschen aufgeschaukelt und wie gesagt, wir wollten um Biegen und Brechen irgendwie noch in die Playoffs kommen, was am Ende dann nicht geklappt hat, muss ich sagen, mit dem Spiel in Kassel, was auch extrem bitter war. Wenn du da den Ausgleich kriegst.
Was ein richtig gutes Spiel war.
Ja, wo ich sage, klar, hat ja keiner damit gerechnet, gut, jetzt fahren die halt auf Kassel, die verlieren sowieso, hat es wieder geheißen und dann musst du schauen, ja, dass die anderen richtig spielen, damit du im Endeffekt ein Heimspiel gegen Freiburg hast. Dann haben die halt, das war klar, dass irgendwann einfach denen ein Heimspiel gewinnt, weil es ist um so viel gegangen, da bist du einfach daheim, einfach hast du einfach nur mehr Push und also mir war klar, wir müssen in Kassel wirklich punkten oder gewinnen, um das Endspiel zum kriegen daheim. Und dann läuft eigentlich alles in unsere Richtung und kriegst halt so ein blödes Ausgleichstor. Und dann war halt schon die Enttäuschung erst einmal groß und war auch nicht einfach dann. Das Freiburg-Spiel war ja doch noch wichtig um den 11. Platz, wo du auch abhängig warst, was macht Regensburg gegen Selb, glaube ich, daheim warst, oder?
Naja, wo es auch so ein Sekundenkrimi
genau, war. Genau, wo dann einfach alles so ein bisschen ein Krimi war und dann war halt einfach schon so, ja, wir der jetzt unseren Job und dann müssen wir eh warten, was da passiert. Aber klar, wir haben halt dann schon die 2 Spiele Vorsprung im Kopf gehabt.
Du hast es vorher gerade gesagt, oder mehrmals schon, der breite Kader war ganz anders wie damals, 2017 und hat jetzt dann auch geholfen. Die Star Wars haben nachgelegt, haben insgesamt 5 Nachverpflichtungen gehabt und kein einziger hat enttäuscht. Das ist ja auch eine Qualität, weil es ja in der Saison davor auch schon so war, dass jemand, der nachgekommen ist, wie Pöperle oder Brad McGowan, dann entscheidend tätig waren. Warum klappt das immer so gut?
Das ist eine gute Frage. Ja, ich glaube, alle Nachverpflichtungen, die wir gekommen haben, waren zu dem Zeitpunkt da immer notwendig. Einerseits war es einmal wegen Ausfälle, dann einfach um stabiler zu werden, aber auch um einfach nur mal Energie in die Kabine zu kriegen, um halt irgendwo den Leistungsdruck ein bisschen hochzuhalten, dass jeder zwang muss. Wie gesagt, mit der Ölregel, du hast aber so und so viele Plätze gehabt, das heißt, du hast dir einfach die Leistung bringen müssen, ansonsten warst du halt raus. Und das ist halt schon so, wo die halt einfach dann das Ganze drumherum ein bisschen pusht, ob es Krafttraining, ob es die Trainingseinheiten sind. Ich sage steigert, aber ich sage, das spricht ja irgendwo für die Mannschaft dann oder für das Teamgefüge, dass die Neuzugänge einfach so schnell zurechtfinden. Und das glaube ich schon in der Kabine, ich sage, ich habe ein bisschen mitgehört, ja, in der Kabine stimmt es nicht oder die Führungsspieler haben nicht gut genommen, keine Ahnung. Klar, ich sage mal, so, aber wenn man so einen tollen ausspricht, jeder Führungsspieler, der so Erfahrung hat, tut in der Mannschaft gut. Aber nichtsdestotrotz waren davor auch schon Leute da, die einfach Verantwortung genommen haben. Der eine mehr, der andere weniger. Aber ich glaube schon, dass er für die Mannschaft spricht, dass sie alle Neuzugänge einfach so gut integrieren können und einfach auch sich auf sportlich konzentrieren.
Inwiefern bist du als Kapitän in sowas involviert?
Ja, es gibt mal so. Sag mal, klar, wenn die Vorstellung gewusst hat, okay, ich kenne einen Spieler, mit dem zusammengespielt, haben sie sich gemeldet bei mir, haben mich gefragt, vor allem, es geht ja nicht nur, okay, wie ist der spielerisch, sondern wie passt der in die Kabine, wie ist er vom Charakter her und so weiter. Und dann war es ja halt meistens so, ich habe meistens einen Tag vorher dann eine Info gekriegt, halt der und der Spieler kommt, damit du Bescheid weißt in der Kabine und falls Fragen aufkommen, weil wir kommen dann halt Lobby und sagen das. Und, aber so im Endeffekt ist das nicht mein Job gewesen, wer kommt und keine Ahnung. Klar, man hat mit dem Jari oder mit dem Hötzi oder mit den anderen Vorstellungen darüber geredet, okay, da tut es vielleicht nochmal was gut, oder wie läuft es unten, brauchen wir nochmal einen Input. Da wird natürlich immer wieder Austausch gesucht.
Beim Steffen Tölzer hat man ja gewusst, was kommt. Es heißt ja immer, dass er für die Kabine ja ganz wichtig ist. War für dich jetzt in der anstrengenden Schlussphase eine ganz willkommene Unterstützung, oder?
Auf alle Fälle. Wir haben dann tolles Kämmer. Also ich war ja eigentlich auch gleich, wo das mit einem tollen Aufkämmer, also mit einem tollen Glaubgriff, habe gesagt, du toll, wie schaut's aus? Du darfst uns richtig gut, du hast Stabilität, aber auch ein bisschen Leadership in der Gruppe und so weiter. Und dann habe ich gleich gemerkt, wie Feuer und Flamme er wieder war, einfach nach Russland zum Kämmer. Es war einfach auch wieder schön zum Herrn. Und als er dann da war, war halt dann schon gleich so, ich glaube, Tölle und ich haben einfach letztes Jahr die Mannschaft mit der meisten wahrscheinlich gelitten oder einfach die Führung übernommen. Und der Jari hat uns dann gleich an dem Tag, wo der Tölle gekommen ist, uns zu sich ins Office geholt. Und er hat gesagt, ja, er möchte ja wieder, dass wir zwei einfach die Führung übernehmen, dass wir die Jungs einfach zusammenhalten, dass wir einmal ein bisschen was neben dem Eis wieder mehr organisieren, einfach als Gruppe nochmal wachsen, nochmal zusammenfinden, wo wir auch noch zwei, drei Events dann gehabt haben. Und ja, Tölle hat auf jeden Fall sehr, sehr gut getan.
Je mehr Spieler kommen, desto mehr müssen natürlich auf der Tribüne hocken. Wie macht man das? Wie geht man mit solchen Spielern um, die dann vielleicht enttäuscht sind über sowas?
Ja, klar, es ist enttäuscht. Jeder möchte spielen. Das ist Profisport, das ist das, wo du bezahlt wirst. Klar, der eine nimmt es immer besser, der andere ja, hat ein bisschen mehr zum Knappern dabei. Gut, mich selber als Arzt zweimal getroffen gehabt, heuer, glaube ich. Vor allem die Spur in Landshut hat man schon ein bisschen Vedo als Rosenheimer, als Kapitän oder daheim zum Leim. Aber nichtsdestotrotz, man muss die Entscheidung akzeptieren. Die Coaches denken sich ja dabei ja irgendwo immer was. Und klar, im Endeffekt ist es ja gut, wenn so ein Wurm bei es zockt, halt, der will sie wieder zorgen oder der ist bereit, da wieder mehr zum Tor. Aber klar, mei, ist es einfach nie schön, wenn du weißt, du musst daheim bleiben, obwohl du echt gesund bist.
Das Gute ist, du hast jetzt einmal weniger gegen Landshut verloren. Aber ein kurzes Beispiel ist Ty McNeely, der dann doch eine Zeit lang nicht mehr gespielt hat. Und im letzten Spiel schaut man hinter die Bande und dann ist der richtig aktiv, der hat quasi einen zweiten Co-Trainer gespielt, oder? Ist ja überragend.
Ja, es ist einfach ein Teiler seiner Art, sehr positive Art. Der Teiler ist einfach ein Kämpfer, das war er immer. Klar, Teiler hat es nicht einfach gehabt. Dann war er eher schon mal in so einer Zeit, wo er nicht gespielt gehabt hat. Dann war er vom Reed die Sperre, wo er wieder reingekommen ist, wo er, glaube ich, dann auch in der Zeit, wo wir in Krefeld waren und so, einfach überragende Spiele gemacht hat.
Sehr, sehr ordentlich.
Und uns halt auch einfach Energie gebracht hat. Und das muss ich sagen, ja, Respekt von Teiler, weil die Situation genommen hat. Wie gesagt, einfach als eigentlich so das Publikumsliebling von Rosen letzten Jahre. Und dann ja einfach auch im Endeffekt eins von seinen letzten Jahren, jetzt oder im Herbst der Karriere, wo es ja irgendwo auch ist, halt dann so eine Rolle zum Akzeptieren, muss ich sagen, Respekt von ihm.
Er hat ja oft die Stürme um sich versammelt, hat ein paar Situationen erklärt, was aufgemalt. Wie war er denn so als Coach?
Ja, er war einfach sehr motivierend. Und er hat gesagt, okay, vor allem Powerplay, gesagt, okay, das sieht er offen und so. Beim Spiel bist du so, du bist halt so fokussiert, du machst deine Dinge. Und dann hat er immer wieder versucht, ein bisschen Lockerheit reinzubringen, mit Jungs zum Reden und zwei, drei Anweisungen. Und aber einfach war einfach hauptsächlich motivieren, weiter. Ey, ihr habt's das und bleibt drauf. Vor allem, er hat immer gesagt, okay, werdet nicht zu passiv, weil es war immer so ein bisschen, was wir high off gehabt haben. Wir führen mit einem Tor und haben uns immer mehr hinten reindrucken lassen. Und wir haben gewusst, eigentlich der Bietigheimer Stärke ist die Offensive. Und er hat uns immer wieder so, ja, komm, der Vorcheck, macht's Druck auf die heutige Scheibe tief. Ich muss sagen, es war überragend, wie er da dabei war.
Am Ende hat es dann auch wieder die Heimstärke geregelt. Rosenheim war mit einer der besten Heimmannschaften dann in der Liga, also hat in die obere Hälfte auf alle Fälle gekehrt und hat sich zum Abschluss zur Heimmacht entwickelt. Mit der riesigen Fan-Euphorie natürlich auch im Hintergrund. Die letzten Spiele alle ausverkauft in den Playdowns. Wie sehr haben eigentlich die Fans zu der Leistung getragen?
Ja, brauchen wir nicht drüber reden. Also ich muss sagen, ich war überwältigt eigentlich, was da heuer los war. Also ich hätte nie im Leben geglaubt, dass der Schnitt über 4.000 Leute liegt. Also das war ja wirklich... Klar war die Euphorie da vom letzten Jahr, aber man muss ja auch sagen, wenn man sieht, wir waren eigentlich das ganze Jahr eigentlich so im Playdown, Platz 10 rum, sagt, du warst nie, wo du sagst, du spielst vorher mit. So, wenn man sieht, so in Regensburg, wo Hype da ist, also du bist zwar das ganze Jahr, dann ist es so, also es steckt auch. Aber deswegen finde ich noch mehr Respekt an die Rosenheimer Fans, Aber man sieht, erst die Playdowns spielen am Mittwoch und die Halle ist bombenvoll. Mhm. Dann musst du zum dritten Spiel, die Halle ist innerhalb von ein paar Stunden wieder ausverkauft. Also ich muss sagen, es war überragend und ja, die haben uns einfach pusht. Wie gesagt, ich habe schon gesagt, so, vor allem in so entscheidende Spiele, wo es einfach um Leben und Tod geht, mehr oder weniger, ist jetzt so eine Halle einfach schon ein bisschen ein Gamechanger.
Ich denke mal, du kommst raus, jetzt das letzte Spiel, du bist 1-3 hinten, kommst raus, willst richtig anpacken und schießt nach einer Minute gleich erst 2-3 und dann hast du diese Lautstärke. Ja. Das glaube ich ist...
Das trockt einfach Spieler. Dann. Ja, was gehört, klar... Du musst dann die richtigen Momente halt einmal Erfolgsnimmens haben, damit die Halle halt auch richtig mitgeht wieder. Aber wie gesagt, es war auch ein Dämpfer für die Halle, statt 3-1 wieder hat. Ich meine, okay, da haben das packen wir halt, das packen wir halt. Und dann irgendwie so 3-1 und so, ja, dann klar kommen wir bei Manzi dann wahrscheinlich wieder die Gedanken auf, jetzt müssen wir nochmal wieder runterfahren und keine Ahnung. Und dann schießt es 3-2 und dann kocht die Halle und dann spürst du wirklich das ganze Drittel auf die Wand zu und es ist immer lauter geworden. Und dann habe ich schon gemerkt gehabt, okay, das, dann steht wieder ein bisschen was und dann ist er da, dann kostet halt so Spiele einfach auch dran.
Dann schließen wir die alte Saison ab, aber nicht ohne, dass wir deine persönliche Bilanz noch ein bisschen sehen und hören wollen. Wir gehen ins letzte Drittel, Dominik, und da sprechen wir über deine persönliche Rolle im Starbucks-Spiel in der Saison. Du hast das im OVB-Interview vor den Playdowns schon mal angesprochen, dass der Trainer Jari Pasinen dir diese Rolle in der vierten Reihe mit zwei Jungen an der Seite zu Saisonbeginn zugeteilt hat. Wir laufen so ein Gespräch ab.
Ja, wie gesagt, also nach der Saison oder nach der letzten Saison haben wir halt kurz drüber geredet und so. Und da war einfach nicht klar, wer Herr Kader stellt und so weiter. Und dann gleich am Anfang, ich glaube, erste Woche ist er zu mir gekommen und hat gesagt, er möchte unbedingt einmal vier reinspulen, er braucht die Energie oder wir brauchen die Energie. Und er hat gesagt, er sieht mich in der Center, er war also quasi auf mich defensiv 100% verlassen. Und er möchte, dass jetzt die zwei Jungen mehr oder weniger halt an unser System ein bisschen einbringen, dass sie einer helfen, in unser System zum Spulen, dass sie ins defensive Spiel gewonnen. Und ich habe gesagt, ja, das ist absolut okay für mich, ich akzeptiere die Rolle sofort. Und dann haben wir eigentlich die ersten Spiele halt einfach ganz solide gespielt gehabt und haben eigentlich wenig Gegentore gekriegt das ganze Jahr. Und dann, ja, ist dabei geblieben.
Wie weit muss man denn sein eigenes Ego immer teuer schießen, zum Wollen bei so einer Entscheidung zur Seite schieben?
Ja klar, ich muss sagen, wenn ich mal nur 2-3 Jahre zurückgehe, wo ich eigentlich immer eine andere Rolle gehabt habe in die Mannschaften davor und war ja letztes eigentlich schon zurückgesteckt haben müssen oder zurückgesteckt habe oder eigentlich einer von den ersten Spielern war, die letztes zurückgesteckt haben, um einfach das Teamgefüge heute ein bisschen zu pushen, um einfach Platz für andere zu machen, die halt einfach auch dahergekommen sind, um die Rolle zu spielen. Und ich habe immer gesagt gehabt, mein Ziel ist mit der Mannschaft aufzusteigen und kostet, was es wolle. Und das habe ich gemacht. Und klar, ist immer schön, wenn du gut punktest und keine Ahnung. Aber wie gesagt, du musst einfach auch deine Rollen akzeptieren. Und wenn du das nicht machst, dann, ja, dann musst du dich irgendwo verändern, wenn das nicht passt.
Wie waren denn so die Jungs an deiner Seite?
Ja, ich sag mal so, vor allem Zimmermann hat am Anfang, glaube ich, schon immer wieder ein bisschen Probleme gehabt, denn vom Taktischen her. Hat aber im Jahr das ein oder andere Einzelmeeting dann gehabt. Kevin, muss ich sagen, hat es von Anfang an sehr gut gemacht gehabt, aber die zwei haben dann einfach läuferisch gut, die haben gut ausgebildet gewesen, die waren bei guten Vereinen, die haben topfit gekommen, dann tust du halt leichter, wenn du einfach fit bist, wenn du körperlich bereit bist. Und dann haben sie sich taktisch, glaube ich, so in der Vorbereitung halt sehr gut eigentlich drauf gewohnt, was wir spielen wollen. Und in die Punktspiele, ich muss sagen, klar, du hast immer Up and Downs, vor allem als junger Spieler, du musst dich drauf gewohnt an die Liga, an die Intensität. Aber ich muss sagen, wir haben wenig Gegentore gekriegt das ganze Jahr. Das war unsere Aufgabe, keine Gegentore zu kriegen, Energie zu bringen oder zu entlasten. Und deswegen, glaube ich, da die sagen, haben die hinten rein eigentlich einen Job heuer gut erledigt.
In den letzten zwei Spielen war Sebastian Zimmermann verletzt. Dann hast du jemanden anders dort gehabt.
Ja, dann habe ich mit dem Feige gespielt und mit dem Ecki mal. Wie gesagt, das war ja egal. Ich habe ja einmal mit dem Strodel und mit dem Hauni zusammen gespielt. Ich sage, du hast immer mal Wechsel im Jahr, Verletzungen reagiert und keine Ahnung. Aber nichtsdestotrotz war meine Rolle halt schon eher defensiv gesehen. Ich sage, Unterzahl war eigentlich schon, wo ich immer früh im Eis war. Oder halt auch die letzten Minuten, wenn wir verteidigen müssen, wenn wir unseren Vorsprung mit Zeit bringen müssen, habe ich dann oft auch mit anderen nochmal gespielt gehabt, was dann mit dem Stretchy mit Manu war, weil der Jari, glaube ich, schon gewusst, der Kursi auf mich einfach verlassen, dass ich mir in die Schüsse schmeiße, dass ich die Scheibe rausbringe, dass ich defensiv mehr Arbeit mache.
Wenn auf drei Reihen umgestellt worden ist, dann warst du auf alle Fälle mit dabei?
Meistens ja.
Ja, wir haben die Jungen auch gesprochen. Wie war das denn bei dir damals? Ich habe da Fotos im Kopf vom jungen Dominik bei der Meisterfeier 2010.
Er war sehr jung.
Über die blondierten Haare brauchen wir jetzt nicht reden.
Ja, das waren noch von den DNL-Playoffs. Ich glaube, das gibt es mittlerweile auch nicht mehr, wenn ich die Jungs sehe. Aber wir haben uns halt damals immer noch hergerichtet und haben gedacht, wir können mal irgendein Zeichen setzen. ich sag dir, den ersten Aufstieg damals, da war ich so ein junger Spieler, ein bisschen reingeschnuppert habe, aber habe echt kaum gespielt. Und ich sehe mich auch nicht wirklich Teil von der Meistermannschaft damals.
Aber nicht so mit vier Reihen wie jetzt.
Nein, damals war es eine andere Zeit. Ja. Damals hast du eigentlich Oberliga waren eigentlich drei Reihe Teams, eigentlich alle. Und ja, mittlerweile ist halt, du bist einfach so athletisch geworden, es ist so viel anstrengender geworden, das Spiel ist so viel schneller geworden, dass du einfach einen Vorteil hast, dann mit der Reiserei und alles, halt mit vier Reihen, wenn du halt spielst, sparst du halt irgendwo ein bisschen Kraft dann auch für die entscheidenden Momente hinten raus oder halt Überzahl. Man ist halt auch so, was vielleicht nochmal Überzahl und bist einfach jeder Spieler ist müde am Eis, ist halt einfach schwieriger. Und deswegen, also ich bin eigentlich schon ein Fan, dass du halt mit vier Reihen spielst, Energie hast, dass du gute Wechseldisziplin hast und einfach das Tempo hochzuhalten.
Hast du oder welche Tipps hast denn du damals abgeholt als junger Spieler? Da waren ja auch viele Erfahrene mit dabei. An wessen Seiten hast denn du gespielt und von wem hast denn du am meisten mitnehmen können?
Also ich glaube, am meisten mitgenommen habe ich eigentlich in dem Jahr, wo ich mit dem Stretchy mit dem McLeod gespielt habe. Das war halt einfach eine Rolle damals, wo ich, das muss ich da was anders sehen von der Rolle, was ich da gekriegt habe. Mit der Rolle, wo ich in dem Jahr eigentlich gar nicht gerechnet habe. Mhm. Aber ich habe mir das Stretchy mir einfach an seine Hand genommen und der Stretchy ist ein bisschen zum Franzi gegangen und gesagt, ja, ich möchte beim Daxler spielen. Der spielt die Scheiben gut, der gute Spiellesen, der läuft sie frei. Und dann habe ich wirklich, keine Ahnung, 30, 35 Spiele mit denen zwar gespielt und habe eigentlich auch einen guten Punkt dort hinten raus. Aber auch mit dem Gotti war oder mit dem Strackhoff Andrea, wie damals früh gespielt, der mit uns Junge einfach tankt nochmal, der damals ein bisschen die Rolle gehabt hat, was ich jetzt heuer gehabt habe. Ja. Und klar nimmt man davon jedem was mit, aber auch von meiner Düsseldorf-Zeit, wie zum Beispiel ein Kreuzer Daniel mit jungen Spielern umgegangen ist, es ist zwar mittlerweile ein bisschen anders, weil die Umgangsart war damals schon ein bisschen härter, wie es heute ist. Mhm. Es hat sich einfach gesellschaftlich auch gewandelt. Aber klar, ich habe von Frühspieler was mitgenommen.
Gibt es denn explizit irgendwas, was du jetzt den zwei Reihenpartnern weitergeben hättest?
Ja, dass sie defensiv einen Job machen müssen, sonst spielen sie nicht.
Ganz einfach gesagt.
Ja, man muss sagen, Jari ist ja der Trainer, der halt sehr auf defensive Wert legt. Und wenn du den Job gut machst, dann bringt er die. Und klar hast du mal Spiele, wo du besser bist und so, aber wenn er halt irgendwie das Gefühl hat, defensiv, er kann sich nicht auf die verlassen, dann, wenn er umstellt, dann bist du wahrscheinlich eher mehr raus. Und das habe ich halt relativ früh mitgegeben, umso mehr Eiszeit ihr haben wollt, umso besser müsst ihr defensive Aufgaben machen. Und wenn ihr offensiv drin seid, dann könnt ihr euch ruhig was trauen. Ich glaube, das hat vielleicht ein bisschen gefällt, weil die zwar einfach, wenn man sieht, was die im Training für Skills haben, für Qualität haben, haben sie sich im Spiel halt, glaube ich, heuer einfach nicht so traut. Aber da ist halt einfach auch so das Ding, dass halt nächstes Jahr jetzt einfach den nächsten Schritt machen müssen.
Wie war denn das bei dir damals? Hättest du dir als junger Spieler einen Dominik Daxelberger, wie er heute ist, an der Seite gewünscht?
Boah, das müssen andere entscheiden. Das ist eine schwierige Frage.
Ja, für das umgekehrt fragen.
Ja.
Hättest du als Dominik Daxelberger von jetzt dir den jungen Dominik Daxelberger an der Seite gewünscht?
Ganz ehrlich, nein. Also ich muss sagen, ich damals als junger Spieler habe beim Jari Probleme gehabt, ja. Weil ich bin ja damals schon DNL rausgekommen, war immer eigentlich das Mittelstürmer Nummer 1, immer offensiv eingestellt, Schüsse blocken und so. Das hat sich auch erst, ich muss sagen, das habe ich erst so ein bisschen in Düsseldorf auch dazu gekriegt. Deswegen hat mir das unglaublich gut, du einmal rauszukommen von daheim, eine andere Rolle zu haben. Und, aber ich glaube, ich als junger Spieler hätte es beim Jari nicht einfach gehabt.
In diesem Jahr sind wieder zwei bis drei junge Eigengewächse aus der Jugend hochgekommen. Vor allem natürlich Patrick Mühlberger und Kilian Kühnhauser, die ja große Rolle auch schon gespielt haben. Wie siehst du denn deren Entwicklung?
Ja, ich muss sagen, wenn man Patrick sieht, was der einfach für einen Druck ausgesetzt war in der Weihnachtszeit, muss ich sagen, Respekt dann mit dem Heimsieg gegen Krefeld daheim, wo, glaube ich, auch was zwei Gegentore gekriegt hat. Ja. Aber egal, welcher Spui, also der hat eigentlich nicht einen einzigen Fehler gemacht. Und das muss ich sagen, mit 18 Jahren alt, also Hut ab, der war wirklich sehr, sehr klar im Kopf. Und einem Training, man merkt einfach, der ist immer besser geworden, wenn man so die ersten Einheiten, klar, wenn halt so junge Spieler hochgehen, am Anfang sind die immer extrem nervös, mit einer Profimannschaft zu trainieren und keiner traut sich wirklich was zu sagen oder halt einmal was zu machen, was vielleicht nicht normal ist. Und dann auch, wie sie sich jetzt entwickelt haben, wie sie sich ein bisschen gelockert haben und die muss dann wieder Kili hinten raus gespielt hat, überragend, der hat sich ja mit dem fetten Stamm reingespielt. Aber jetzt ist es für immer eine wichtige Zeit, Sommertraining, sag, der muss gleich weitermachen, dass er vielleicht da 2, 3, 4, 5 Kilo auflegt und dann, sage ich, kann der einfach eine tragende Rolle nächstes Jahr spielen. Hm.
Jetzt haben wir von einem Torwart und von einem Verteidiger geredet. Jetzt hat noch einer, ein junger Stürmer, ein paar Einsätze gehabt, als ganz, ganz junger. Sebastian Zwickel, also Junioren-Nationalspieler. Ja. Was traust du ihm zu?
Zwickel hat Skills. Also ich muss sagen, das ist halt, also eben mit ihm im Weißwasser zusammengespielt und ich glaube noch ein Spiel sogar. der hat also Jahre zu mir gekommen und gesagt, erklär du am Zwicky mal, wie wir spielen wollen. Und da habe ich auch erst einmal so schlucken müssen, so, ich kenne nicht so wie DNL spielen, sagen wir Zwicky, also halt mal so ein bisschen anders spielen. Und, aber dann hat er es echt super umgesetzt und hat sich auch damals traut. Und klar, der ist noch in der Entwicklung früh und hat jetzt heuer in der DNL eigentlich, ich glaube, der darf sogar noch um 17 spielen.
Ja.
Und hat in der DNL heuer eine tragende Rolle gehabt, war wahrscheinlich mit der beste Scorer bei denen. Und ja, ich muss sagen, der hat einen guten Weg vor sich. Der muss auch, wie gesagt, im Sommer an sich arbeiten. Das hat sich beim Eishockey-Spiel schon ein bisschen gewandelt. So früher war halt so, ja, Sommer, ein bisschen baden, ein bisschen golfen, ein bisschen das. Aber die Zeiten sind vorbei. Du musst athletischer werden, du musst schneller werden, du musst kraftvoller werden. Und das ist halt vor allem für junge Spieler noch extrem wichtiger wie für ältere.
Ja, das DNL-Team von Rosenheim ist ja aufgestiegen, die Serie gegen Dresden gewonnen, spielt jetzt wieder in der höchsten Liga. Wie wichtig ist es denn für den Rosenheimer Eishockey generell, dieser Aufstieg?
Ich glaube, das ist extrem wichtig. Ich sage vor allem heute mit der Regel in der ersten Mannschaft, auch mit der U-Regel. Also ich bin halt der Meinung, ein Standort wie Rosenheim sollte halt, wenn es irgendwie möglich ist, solche Stellen selber besetzen können. Weil für was mache ich sonst den ganzen Aufwand im Nachwuchs? Für was habe ich so viele Talente? Aber jetzt, glaube ich, hat man halt einfach die Möglichkeit, einfach die Talente wieder was zu bieten. Klar, du kannst auch bieten, ihr trainiert die erste Mannschaft immer wieder, ihr spielt DNL 1, ihr kennt dann im Piting Oberliga spielen. Das ist, also, glaube ich, jetzt schon ein gutes Gesamtpaket, wo ich sage, jetzt hast du etwas, um junge Spieler wieder dort zu halten. Außer du hast Ausnahmespieler, wie das der Reichel Lukas war, so klar, dann da hast du keine Chance, die haben weg. Aber ansonsten so haben halt schon so gute Talente, wo auch viele gegangen sind in den letzten Jahren, einfach wieder einbeziehen und einfach die in die erste Mannschaft einbauen.
Dominik, du bist 2017 mit den Star Wars abgestiegen aus der DL2 in die Oberliga. Jetzt bist du als Kapitän wieder in die DL2 aufgestiegen und hast die Liga gehalten. Ist das für dich jetzt, ja, so diese 2 Jahre mit Aufstieg, mit Klassenerhalt, so ein bisschen, ist da so eine Art persönliche Mission abgeschlossen worden?
Auf alle Fälle. Klar, der Abstieg damals war irgendwo ja schon ein bisschen unerwartet für uns, wie das gekommen ist. Klar, es hat sich dann irgendwo angedeutet oder abgezeichnet in dem Verlauf der Saison, aber vor der Saison hätte niemand damit gerechnet, dass wir absteigen. Und dann war schon so, klar, es gab dann, dann war für mich die Überlegung, hey, was machst du? Ich war damals eigentlich in einem jungen Alter noch, wo ich schon sage, ich habe eigentlich immer nur den Plan gehabt, irgendwie in die DL zu kommen. Und dann war aber irgendwie so der Schmerz so groß und ich wollte unbedingt dann da bleiben. Und da war natürlich das Ziel, halt gleich wieder aufzusteigen im direkten ersten Jahr. Deswegen habe ich auch viel Leute da geblieben. Und dann haben wir das nicht geschafft. Und dann war es ja für mich schon so als Einheimischer, als gebürtiger Rosenheimer, ich wollte halt schon irgendwo auch helfen, das wieder da hinzubringen. Und es hat einfach auch lang gedauert. Und es war viel schwerer, wie ich gedacht hätte. Und, aber deswegen war ich letztes Jahr so unglaublich stolz, dass wir das irgendwie gerissen haben, vor allem in der Saison, wo wirklich die Oberliga meiner Meinung nach so stark wie noch nie zuvor war. Und damit heuer einfach die Liga zum Halten. Jetzt glaube ich, ja, es ist alles auf einem guten Weg.
Als gebürtiger Rosenheimer hast du das Rosenheimer Eishockey natürlich von klar verfolgt und miterlebt. Es geht ja immer das Thema um zweite Eisfläche. Du warst das als Nachwuchscoach. Wie wichtig ist das für die Entwicklung im Rosenheimer Eishockey?
Zu wichtig, dass das immer noch nicht passiert ist. Das ist meine Meinung. Ich sag mal so, man ist halt irgendwo im Nachwuchs jetzt an einem Punkt, wo du so, glaube ich, nicht mehr wirklich weiterkämpfst. Ich habe es jetzt 3 Jahre miterlebt, wo ich U7 und U9 gemacht habe. Wir haben teilweise 80 Kinder an einer Eiseinheit. Die U7 hat 1/3, wir haben 2/3 gehabt. Das ist halt einfach, ja, nicht optimal. Ich verstehe eher, dass das alles drumherum nicht einfach ist, Kosten, Platz und so weiter. Aber ich sag, wenn halt einfach der Nachwuchs einfach größer werden soll, sich entwickeln soll, dann ist das auf jeden Fall ein Projekt, was sehr, 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 sehr wichtig wäre.
Jetzt ist die Saison aus. Was ist jetzt? Endlich Urlaub?
Jetzt ist Urlaub, jetzt ist Golf gesagt. ja, ich war mit dem Hauni schon einmal in der Zeit, wo wir wirklich lang frei gehabt haben und haben uns da schon wieder gebettelt und wir freien uns. Und ja, wie gesagt, Urlaub, wenn wir in der Familie Zeit zu verbringen, wir werden verreisen. Wir heiraten im Sommer nochmal großkirchlich. Aber sonst halt auch Zeit mit Familie, mit meinem Kleiner, einfach mal jetzt am Wochenende mal Zeit zu haben. Und man muss jetzt sagen, das letzte Jahr war dann der Sommer sehr kurz mit meiner OP an und nach der Saison. Und deswegen bin ich jetzt erst einmal froh, einfach mal 4, 5, 6 Wochen mich einfach mal wirklich mal fallen zu lassen.
Das ist mir gut überstanden ohne OP.
Ja, mittlerweile. Also heuer bin ich wirklich echt toi, sehr gut durchgekommen.
Okay.
Ja, deswegen kann man es gleich genießen.
Schlagt dich der Hauni jetzt mittlerweile im Golf oder ist das?
Also bis jetzt immer noch ungeschlagen. Ich glaube, es tut ihm weh. Einmal war er schon knapp droh bis auf der 18, aber dann habe ich ihm wieder ein Putt reingedruckt. Aber er ist sehr motiviert und er hat mehr Zeit zum Üben wie ich. Er hat kein kleines Kind daheim, keine Frau daheim. Dem seine Frau arbeitet Vollzeit. Der wird mehr Zeit haben, sich vorzubereiten. Und der ist motiviert, mich zu schlagen.
Ja, wie gesagt, in der entscheidenden Phase ist er über da eigentlich.
Absolut, aber beim Golf klang es auch nicht.
Dominik, Saisonende, Urlaub, heiraten. Und dann?
Und dann, ja, ich glaube, es hat sich ja schon mehr oder weniger rumgesprochen, dass ich die Stabos verlassen werde. Die Entscheidung ist schon relativ frühzeitig in dem Jahr eigentlich passiert. Ich habe Anfang Januar schon woanders unterschrieben. Der Gedanke in mir ist schon länger. Wie gesagt, das ist sehr, sehr schwierig für mich. Es war sehr emotional für mich, das letzte Hauptrundenspiel. Ah, jetzt das letzte Spiel gegen Bietigheim. Aber wie wir schon kurz geredet haben, mit dem Oberliga-Aufstieg ist für mich halt irgendwie eine Mission zu Ende gegangen, wo ich dann für mich gesagt habe, okay, irgendwie bin ich fertig. Und es war für mich einfach auch sehr anstrengend, das Ganze drumherum hier als Kapitän, als Einheimischer, sich um alles zu kümmern, alles zusammenzuhalten. Und klar, wenn man vorher schon über die Rolle geredet gehabt, dann ist mir einfach eine Rolle angeboten worden, wo ich einfach auf oder innerhalb der Mannschaft oder auf dem Eis wieder mehr Verantwortung habe und einfach eine offensiv tragende Rolle habe. Und das war halt schon so, wo mich einfach nochmal so ein bisschen motiviert hat, einfach nochmal woanders zum Spielen. Und ja, schwierig zum Song, aber. Und dann war halt auch so, nach dem ersten Jahr zweite Liga, bin ich halt dann auch zu der Verantwortung gegangen, nachdem ich meine Entscheidung getroffen habe. Er hat gesagt, ich bin der Meinung, dass hier halt einfach als Zeit ist, einfach einen Umbruch einzuleiten. Und deshalb habe ich auch die Entscheidung für mich getroffen zu gehen. Und ich habe gesagt, der Führungsspieler, nein, sie entwickeln, dass sie nein bringen. Und der Standard muss sich ja weiterentwickeln, wenn du sagst, du möchtest einfach kontinuierlich um Platz 6 spielen, du möchtest irgendwann nochmal ins Halbfinale, du möchtest ins Finale. Also wie gesagt, deswegen waren mehrere Faktoren, warum ich mich dazu entschieden habe. Ich bin total gut mit der Entscheidung, ich freue mich drauf. Aber nichtsdestotrotz werde ich Rosenheim immer nahe bleiben. Ich bin für viele Jungs, wo er noch da bleiben werden oder da bleiben, werde ich immer in Kontakt sein. Auch mit der Vorstellung, auch mit Jari, wie es, wenn es geht, auch mit dem Stadion kommen. Aber für mich waren einfach, es waren 3, 4, 5, 6 Punkte. Ich sage, wenn wir auf das alles eingehen, dann müssen wir eine extra Folge dran. Wieso, weshalb?
Gerne.
Aber gerne. Wie gesagt, es war einfach so, dass ich sage, es ist alles jetzt gut, und es ist einfach, ich wollte halt immer so an der Erinnerung bleiben mit dem Oberligatitel. Und dann habe ich gesagt, es ist gut und deswegen die Entscheidung.
Der Abgang wie Christian Streich fast. Ne? Das ist ja. Umso mehr sind wir dann geehrt, dass du jetzt mit uns noch den Podcast gemacht hast, Dominik. Wo sie geht, dürfen wir noch nicht verraten, glaube ich. Gell?
Ja, leider nicht. Klar, der Verein möchte es selber veröffentlichen. Ich denke, es wird die nächsten Tage ja rauskommen jetzt dann. Klar, Gerüchte haben ja schon immer wieder unterwegs gewesen. Werden wir sehen, ob die Gerüchte stimmen oder nicht. Aber ich denke, es wird nicht mehr allzu lang dauern. Aber im Endeffekt ist ja egal, wohin. Wie gesagt, es ist alles gut, so wie es ist. Ich freue mich auf das Neue. Aber ich wünsche halt die Stabos auch, dass das weitergeht. Ich hoffe, dass Spieler kommen, die wirklich proud sind für Stabos zum Spielen, die auch das Stabos-Herz haben. Deswegen habe ich ein bisschen das Nachwuchs mit Ugrit gehabt vorher, wo ich sage, es müssen auch wieder Spieler kommen, die sich identifizieren mit dem Verein. Weil für mich lebt halt der Verein schon ein bisschen auch mit Rosenheimer, mit Heimatnahe, mit Liebe. Und deswegen hoffe ich schon, dass das halt irgendwo ein bisschen bleibt.
Wie gesagt, große Ehre, dass du das jetzt noch mit uns gemacht hast. Ich denke mal, wer sich ein bisschen auskennt oder wer das Eishockey verfolgt und jetzt ein bisschen den Podcast gehört hat, Familie, Heirat, Kind, das heißt, dass er nicht weit weg erzählen wird wahrscheinlich. Aber wir werden es erfahren, wir werden es hören. Wir wünschen dir alles Gute. Wir wünschen eine angenehme, ruhige Sommerpause, dass du dich gut erholst, dass die Golfduelle mit dem Hauni. Ja, vielleicht so spannend werden wir die Play-Down-Spiele, aber da bitte mit der nicht übertriebenen Härte. Und du bleibst in der Liste der Meisterkapitäne und Aufstiegskapitäne von Rosenheim. Und deshalb nochmal Dankeschön fürs Mitmachen, Dankeschön für diese Saisonbilanz. Und das war die 29. Folge von Hart gecheckt, dem OVB Star Wars Podcast. Natürlich gingen wir nicht in die Sommerpause. Alle wichtigen Infos rund um die Stabos gibt es auf allen Kanälen von OVB Media. Und auch Hart gecheckt geht weiter bereits in der nächsten Woche. Bis dann, Dankeschön fürs Zuhören und nochmal Dankeschön fürs Mitmachen.
Danke, Servus.
Servus.
Das war die neue Folge von Hart gecheckt, dem OVB-Podcast zu den Star Bulls Rosenheim. Alle Episoden findet ihr bei Spotify, Apple Podcasts und allen gängigen Podcast-Anbietern. Alles weitere zu den Star Bulls gibt es auf den Angeboten von OVB Media. Live-Ticker, Analysen und spannende Hintergründe findet ihr auf unseren Seiten. Damit danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.